Die Grundfrage war nicht, mit irgendwas aufzuräumen, sondern die Situation für Studierende, Lehrende und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Schule, dieser Hochschule möglichst sicher zu machen. Und das kann man nur mit größtmöglicher Transparenz und mit dem darüber nachdenken, in welcher Struktur wir uns befinden und auch welche Schuld in der Vergangenheit diese Institution auf sich geladen hat, dadurch, dass Teile der Hochschulleitung sich strafbar gemacht haben. Wir werden auf jeden Fall darüber sprechen müssen, dass wir eine Institution sind als Kunsthochschule, die Strukturen für Machtmissbrauch begünstigt, offensichtlich.
Hallo, hier ist des Pudels Kern mit David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Wir sind mit dieser Folge heute an der Musikhochschule München unterwegs und haben uns mit ihrer Präsidentin Lydia Grün getroffen. Sie ist seit Juni letzten Jahres dort im Amt als erste Frau in 175 Jahren Geschichte. Eine Wahl, die manche und nicht zuletzt auch sie selbst überrascht hat.
Es geht in dieser Folge um das Thema Schuld und wie man damit umgeht. Denn sowohl die ältere als auch die jüngere Geschichte der Musikhochschule ist davon geprägt. Durch die Medien bekannt wurde die Hochschule vor allem vor ein paar Jahren mit einem Skandal um ihren ehemaligen Präsidenten Siegfried Mauser. Er wurde von mehreren Frauen angeklagt, sie missbraucht zu haben und schließlich auch vor Gericht wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt.
Er war aber nicht der Einzige, der vor Gericht gelandet ist. Auch dem damaligen Kompositionsprofessor Hans-Jürgen von Bose wurden von mehreren Studierenden schwere sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Und so steht die Frage im Raum, inwieweit die Hochschule auch als Struktur und System Missbrauchsfälle begünstigt hat. Die Abhängigkeit von Studierenden ist an einer Musikhochschule ja per se ziemlich groß.
Lydia Grün ist angetreten, einen Klimawandel an der Hochschule herbeizuführen und mit diesem System aufzuräumen, auch wenn ihr der Begriff selbst nicht besonders gut gefällt. Dabei hat sie neben den strukturellen Problemen auch noch ein historisches Erbe, mit dem sie umgehen muss. Das Gebäude der Musikhochschule ist der sogenannte Führerbau, in den 30ern von den Nazis erbaut. Das Münchner Abkommen wurde 1938 hier unterzeichnet. Die Grundidee für eine Musikhochschule an jenem Ort stammt ursprünglich von Richard Wagner.
Keine einfache Ausgangslage für einen Klimawandel. Oder gerade doch? Seit etwa 2 Wochen weht am Gebäude eine große Regenbogenflagge und daneben eine mit der Aufschrift »Nie wieder ist jetzt«. Laut Lydia Grün ist das erst der Anfang einer Auseinandersetzung mit der Schuld und der demokratischen Arbeit an einer neuen Erinnerungskultur. Wie denkt man also auf dem Nährboden von einem solchen Erbe eine Hochschule weiter und neu? Wie stößt man Veränderungen an, die nachhaltig wirken? Wie kann ein Wandel auch der Strukturen gelingen? Und wie geht man mit Widerständen um?
München ist dabei ein radikales Beispiel für Fragen und Prozesse, die viele Musikhochschulen beschäftigen. Vom Umgang mit Machtmissbrauch, Diskriminierung, sexuellen Übergriffen bis hin zur Frage, welche Rolle eine Musikhochschule in der heutigen Gesellschaft spielen kann. Dabei wächst auch der Druck von Seiten der Studierenden selbst. Studierendenvertretungen mehrerer Hochschulen haben im November ein Forderungspapier vorgelegt, wie sie sich einen Umgang mit Fällen von Missbrauch vorstellen. Sie haben aber auch Ideen für die Prävention beschrieben. Rückenwind für das, was Lydia Grün und ihr Team in München vorhaben.
Dies ist übrigens die erste Doppelfolge in der Geschichte des Pudels. Wir haben auch mit dem Strafrichter und ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer gesprochen, weil wir uns Fragen der Schuld nochmal aus einer ganz anderen Perspektive anschauen wollten. Weil die Gespräche für sich gut stehen, wollten wir beiden einen eigenen Raum geben und veröffentlichen sie deshalb als eigenständige Folgen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören von des Pudels Kern zum Thema Schuld mit Lydia Grün.
Du bist ja 2 Jahre oder im 2. Jahr jetzt im Amt als Präsidentin. Wie geht's dir?
Heute sehr gut. Jetzt ist das für mich das 3. Semester vorbei. Wir sind gerade in der sogenannten vorlesungsfreien Zeit und dann ist das immer mit einer Sehnsucht damit verbunden, dass der Takt an Terminen so ein bisschen abnimmt, was nicht der Fall ist. Aber wir haben gerade vor einer halben Stunde, einen oder Stunde einen großen Vertrag abgeschlossen und von daher ist das solche Momente, auf die man tatsächlich jetzt 1,5 Jahre lang hingearbeitet hat, ist einfach sehr beglückend und vor allen Dingen kenne ich jetzt schon nicht alle, aber fast alle Verästelungen in der Hochschule und viele Lehrende, viele Studierende und darum geht es am Ende, was die auf der Bühne machen. Und das zu erleben ist ein großes Glück, jedes Mal wieder.
Und was ist schwierig gerade?
Wir haben sehr komplexe Zeiten, sowohl in dem gesamten Umfeld, was uns umgibt, als Kultur- und Bildungseinrichtungen stehen wir unter Druck. Und auf der anderen Seite stellen die gesamtgesellschaftlichen Fragen, wie jetzt beispielsweise die antidemokratischen Tendenzen um uns herum, unsere Rolle nicht in Frage, aber sie fordern uns. Wie stark positionieren wir uns? Positionieren wir uns überhaupt? Was wir mit Ja meistens beantworten. Dadurch verändert sich Hochschule nach außen, in der Wahrnehmung nach außen, aber auch nach innen. Und nach innen bedeutet das, dass wir versuchen müssen, in ganz viele Kanäle zu denken, ganz vielen Podien zu denken, wo wir eine Auseinandersetzung, einen Diskurs über diese komplexen und die schwierigen Fragen, die auch nicht irgendwie einfach zu lösen sind, möglich machen. Und das ist sehr zeitaufwendig. Es lohnt sich wahnsinnig, aber es kostet Kraft. Vielleicht ist auch die Frage, dass sich viele verschiedene Ebenen überlagern. Das finde ich auch eine sehr, sehr anstrengende Frage. Auf der anderen Seite müssen wir uns damit beschäftigen. Wir haben zum Beispiel die Frage auch des Umgangs mit unserem Ort oder mit einem unserer Hauptorte. Überlagert sich zum Beispiel auch mit der Beschäftigung mit Richard Wagner beispielsweise, um nur ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte hier gerade zu erwähnen oder der letzten Woche zu erwähnen. Und auch damit natürlich, für welche Zukünfte bilden wir unsere Studierenden aus. Das wird stark hinterfragt und ich finde auch, das muss stark hinterfragt werden, welche gestaltende Rolle können die Studierenden in Zukunft einnehmen und wir auch als Hochschule in dem Bereich. Und dann sind wir jetzt sofort im großen Thema drin, der Frage von Konzertformaten oder der Frage von musikalischer Bildung, dem Stellenwert von musikalischer Bildung oder der Frage von künstlicher Intelligenz. Also es ist riesig, ja, sozusagen die unterschiedlichen Ebenen, die wir gerade sortiert bekommen müssen.
Mhm. Ich stelle mir das einen ziemlich anstrengenden Spagat vor. Also einerseits von dem Bedürfnis ausgehend, die Studierenden kennenzulernen, ihre Klassenabende zu hören, in engem Kontakt zu sein mit den Lehrenden und dann gleichzeitig sehr weit in die Politik vernetzt sein zu müssen. Ne? Das ist man ganz schön pendelt, man ganz schön hin und her, oder?
Ja, der Takt ist schnell. Also man muss in der Lage sein, aber nicht nur ich, sondern das gesamte Leitungsgremium. Ich habe ja 3 Vizepräsidentinnen und eine Person in der Kanzlerfunktion. Man muss in der Lage sein, relativ schnell sich auf die jeweilige Situation einzustellen und quasi den Schalter umzulegen. Und das ist, das passiert in einer sehr großen Dynamik, in sehr großen Geschwindigkeit. Und dann brauchen wir die innere Freiheit, an manchen Stellen einfach kurz mal zurückzutreten und zu sagen, wo stehen wir eigentlich gerade? Was ist jetzt das nächstwichtige? Beziehungsweise wo brauchen wir vielleicht für die ein oder andere Verständigung, zum Beispiel zum Thema Antisemitismus, einmal ein kurzes, intensives Nachdenken darüber, was heißt das für uns als Kunst- und Musikhochschule? Was heißt das für alle Lehrenden? Was heißt das für alle Studierenden? Was heißt das für uns als Institution? Und diese innere Freiheit zu haben, trotz des Taktes, den wir haben, das ist wirklich die Kunst. Und das muss man üben.
Mhm. Ja. Eine Situation, über die das Leitungsgremium kürzlich nachdenken durfte, entstand durch eine Initiative des Vorsitzenden der Gesellschaft zur Förderung der Richard-Wagner-Gesamtausgabe, Dieter Borchmeier, der gerne eine Festveranstaltung zu Wagners Ehren im ehemaligen Führerbau machen wollte. Lydia Grün hat ihm einen Korb gegeben, den sie damit begründet hat, dass ihr eine kritische Auseinandersetzung fehle, aber auch damit, wie sich Borchmeier zum Fall Siegfried Mauser positioniert hat.
Borchmeier war Mitherausgeber einer Festschrift zum 65. Geburtstag Mausers. Im Vorwort schreibt er, Mausers weltumarmender Eros habe bisweilen die Grenzen der Bienséance überschritten, was schwerwiegende rechtliche Folgen nach sich gezogen habe. Lydia Grün schreibt darauf, Positionen, welche die Straftaten von Herrn Dr. Mauser nicht als solche akzeptieren oder diese bagatellisieren, sind an unserer Hochschule nicht willkommen.
Das ist ja auch eine Haltungsfrage. Du hattest Wagner gerade erwähnt und das Beispiel. Kannst du deine Haltung in dem Fall beschreiben und wie ihr die gefunden habt?
Ja, also die Frage ist immer, mit welcher, ich will nicht sagen Veranstaltung, sondern mit welchem Inhalt, welcher Inhalt passiert in welchem Kontext? Das fragen wir uns an ganz vielen Stellen. Das fragen wir uns zum Beispiel auch bei einer Form von Stipendienvergabe, ja, so, oder der Form von wo findet welches Konzert statt. Wie verhält sich das zum Kontext? Weil wir einfach hier unterschiedliche Orte mit einer sehr belasteten Historie haben. Das kann man ja auch, ich will nicht sagen benutzen, aber man kann damit arbeiten. Ja? Also, dass man sagt, was heißt das für angehende Künstlerinnen und Künstler in einem Ort wie hier, dem sogenannten Führerbau, ein bestimmtes Konzert mit einem bestimmten Inhalt zu spielen? Wir hatten zum Beispiel vor gut einem Jahr ein Wandelkonzert zu Georg Elser, dem Hitler-Attentäter, der auch Zitterspieler war. Und das wurde quasi durch verschiedene Kunstformen kontextualisiert, durch Tanz und Musik. Die Volksmusikabteilung hat das bei uns gemacht. Mhm. Und das in ein Wandelkonzert übersetzt, wo am Ende wir diesen Ort hier verlassen haben und in die benachbarte Reaktorhalle gegangen sind, auch ein Spielort von uns, in dem dann ein szenisches Konzert stattfand, in dem auch die Zitate aus den Verhörprotokollen verlesen wurden oder dargebracht wurden. Und das ist, also das meine ich mit Kontextualisierung. Und dann kommt man in eine Spannung oder in ein Spannungsfeld zwischen Gegenstand und dem, wo man ist. Und genau das wollen wir haben, also das, die Reflexion darüber. Und das steht am Anfang dieser Überlegung, was machen wir an welchem Ort, wie, welche Verantwortung ergibt sich daraus und wie kann man damit dann tatsächlich auch für die Studierenden oder mit den Studierenden arbeiten an dieser Stelle.
Und zu Wagner nochmal.
Hier überlagern sich verschiedene Kontexte, nämlich zum einen sozusagen, in welchem Ort sind wir? Wir sind in einem historisch belasteten Ort, an dem von dem fundamentale Menschenrechtsverletzungen ausgingen. Wir reden über einen Komponisten, der mehrere Schattierungen hatte, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mindestens das muss hier thematisiert werden. Wir reden über eine Auseinandersetzung mit seinem Gesamtschaffen, was aus unserer Sicht definitiv dann eben auch in diesem Kontext auch der kritischen Punkte, die von Richard Wagner ausgingen und die er dann auch in seiner Wirkung erzeugt hat, die da thematisiert werden mussten. Und der vierte Punkt ist, und das ist eine Überlagerung, die uns öfters begegnet im Augenblick, ist die Frage mit dem Thema des Machtmissbrauchs, der hier an dieser Hochschule stattgefunden hat, durch die ehemalige Leitung, und die Frage, wie sich bestimmte Personen, und Herr Borchmeier ist davon eine, sich dazu verhalten hat. Und das hat in diese Entscheidung mit reingespielt, dass wir vor diesem Hintergrund das Potenzial für eine kritische Auseinandersetzung nicht gesehen haben und auch den Spielraum dafür nicht gesehen haben. Und deshalb sind wir zu diesem Entschluss gekommen.
Ja, kommen wir doch noch mal auf das Gebäude. Wie fühlt sich das an, hier zu arbeiten?
Also in den ersten 6 Wochen war das für mich richtig schwierig. Also ich finde ja wirklich, dass dieser Ort eine gewisse Atmosphäre hat und auch das auf einen täglich niederschlägt. So. Es tritt tatsächlich so eine Art Gewöhnungseffekt ein, obwohl man, also ich weiß nicht, wie andere Kolleginnen und Kollegen das sehen, aber man hat so Schwankungen. Ja, manchmal ist es doller, dass man auf einmal auch so von einem inneren Auge einfach hat, wer auf diesen Fluren gelaufen ist oder
die Türklinke angefasst hat.
Die Türklinke angefasst hat oder was auch immer getan hat sozusagen. Also, und das ist etwas, das kommt immer wieder in so Bildern, also bei mir persönlich. Und dann gibt es einen Moment, wo man dann denkt, oder wo ich auch denke, wie gut, dass wir jetzt hier sind. Also es gibt so eine Art, also Triumph ist es vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt so etwas wie, ja, aber das ist jetzt, das ist schwierig von der Atmosphäre, aber wir sind in der Lage, wir haben alle Möglichkeiten in der Hand, genau solche Orte jetzt anders zu besetzen und auch zu verändern, ja, so. Aber nichtsdestotrotz ist das schwierig, also wirklich in der Anfangszeit war das wirklich schwierig, ich sage dann immer, das hatte ich immer das Bedürfnis, nach jedem Abend oder wenn ich abends nach Hause gegangen bin, einfach unter die Dusche zu springen, ja, so. Und das ist, also man will das irgendwie so ablegen. Ich finde aber auch das ganz schwierig mit dem Gruseln, weil das so die Banalität des Bösen ist. Mhm. Und darum geht es hier nicht am Ende. Also selbst wenn man sich innerlich vorstellt, das sind jetzt die Stufen, auf denen Adolf Hitler hochgegangen ist, was ja der Fall ist, dann finde ich, dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen, was die Folge war. Millionen Tote, ja, ein Weltkrieg. Und das vergisst man so leicht, wenn man die Türklinke berührt, die auch Adolf Hitler berührt hat, ja. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, dass wir in der Erinnerungsarbeit, gerade wenn man so einen Marker wie dieses Gebäude in der Stadt mittendrin stehen hat, eine komplette Täterzentrierung hat. Mhm. Und das ist, das darf in unserer Erinnerungsarbeit, und deshalb sind wir jetzt im Augenblick auch sehr behutsam und sachte damit, weil wir genau überlegen wollen, wie gehen wir dahin, dass wir eben nicht eine Täterfokussierung, sondern eine Überlegung der Folgen dessen haben. Wen hat das betroffen? Wer musste Deutschland verlassen? Wie viele Menschen sind ermordet und vernichtet worden? Das ist einfach, das ist die Folge dessen. Und deshalb finde ich das total schwierig, wenn man, ich habe selber ein inneres Spannungsfeld, diesen Grusel zu empfinden, der legitim ist und der auch kommt, das kenne ich, das Gefühl, und gleichzeitig diesen Monstrositätshintergrund zu haben, den man einfach haben muss, finde ich. Ja, also an dieser Stelle. Und das wird für uns die komplexe Frage einer größer angelegten oder komplexeren Erinnerungskultur sein.
Wie kann die aussehen? Man könnte ja auch visuell stärker brechen, wenn man reinkommt, was entgegensetzen. Zum Beispiel die Flagge hängt schon draußen. Was kann man da noch machen?
Ja, tut ja, dem Gebäude gut.
Ja.
Finden wir auch. Nee, vor allen Dingen freut mich an der Regenbogenflagge, dass ja nicht nur die Regenbogenflagge ist, sondern das war eine Senatsinitiative. Also, und das finde ich ganz wichtig bei Hochschule. Ich verstehe Hochschule als ein Ort, der sich selbst verwaltet. Ja, und zwar in demokratischen Gremien. Und der Senat ist unser Parlament in dem Sinne. Und da hatte ein Senatsvertreter, ein Senator, hat einen Antrag eingebracht, wie sich die Hochschule gerade jetzt gegen Rechtsextremismus nach innen und nach außen abgrenzt. Und da haben wir verschiedene Maßnahmen diskutiert. Was können wir tun? Wie können wir das auch sichtbar machen? Wie können wir als aktiver gesellschaftlicher Akteur wahrgenommen werden, auch nach außen? Und das ist ein Punkt, ja, so. Weil wir haben auf künstlerischer, auf wissenschaftlicher und auf pädagogischer Ebene die Möglichkeiten, uns mit dieser Form von Erinnerungskultur auseinanderzusetzen, noch immer wieder neue Formen zu finden. Und deshalb findet man jetzt im Augenblick tatsächlich noch nichts draußen, auch keine Plakette oder sonst was, sondern wir wollen diesen Prozess wirklich integral gehen. Und deshalb möchte ich da Stück für Stück für Stück für Stück reingehen mit der Hochschulfamilie. Ich finde ganz wichtig, dass wir das nicht nur nach außen machen. Da muss es sichtbar sein, ist klar. Aber es ist vor allen Dingen ein Prozess, in dem junge Kulturschaffende oder Künstlerinnen und Künstler oder Wissenschaftlerinnen das hier mitnehmen können. Das ist ja eine Gelegenheit.
Vielleicht kommen wir mal zur jüngeren Schuld an diesem Hause. Du bist ja auch angetreten, mit einem System aufzuräumen, dem System Mauser. Was war das für ein System?
Die Grundfrage war nicht, mit irgendwas aufzuräumen, sondern die Situation für Studierende, Lehrende und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Schule, dieser Hochschule, möglichst sicher zu machen. Und das kann man nur mit größtmöglicher Transparenz und mit dem darüber nachdenken, in welcher Struktur, nicht System, vielleicht Struktur, wir uns befinden. und auch welche Schuld in der Vergangenheit diese Institution auf sich geladen hat, dadurch, dass Teile der Hochschulleitung sich strafbar gemacht haben. Und das ist der Punkt, der mir in jedem Gedanken hier wichtig ist.
Mit dem Machtmissbrauch an der Münchner Musikhochschule hat sich jüngst auch eine künstlerische Produktion beschäftigt. Das Theaterstück Rape and Culture des Hidalgo Festivals.
Eine Collage aus Soundscapes, psychischen Klanglandschaften, die sich aus dem musikalischen Material und Geräuschen zusammensetzen, und Liedern aus dem klassischen Repertoire, wie das von Franz Schubert vertonte Heiderößlein.
Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. War so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heide. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Wille und Ach, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide.
Es ging darum, am Anfang meiner Amtszeit, dass wir das für jeden Teil in der Hochschule denken. Also, was für Konsequenzen hat das zum Beispiel in den Kriterien in einem Berufungsverfahren? Wie gehen wir da mit der Frage um von einem professionellen Verhältnis von Nähe und Distanz zwischen Lehrenden und Studierenden? Das ist ja Teil des Unterrichts. Wir befinden uns in der Spitzenförderung, in der hochbegabten Förderung. Das ist oft eine Einzelunterrichtssituation. Was für Kriterien oder was ist ein gutes Nähe-Distanz-Verhältnis hier? Ein respektvolles. Es ging darum, dass das Netzwerk der Vertrauenspersonen arbeitet und dass wir auch sozusagen die, ich will nicht sagen Ergebnisse, sondern dass man sieht, wo es sich hinbewegt sozusagen. Erst im Tun, im konkreten Umsetzen eines Konzepts sieht man ja, wo sind die Schmerzpunkte, und die haben wir natürlich. Man kann nicht etwas auf am grünen Tisch sozusagen erfinden und dann eins zu eins sozusagen umsetzen, das funktioniert nicht. Sondern wir müssen immer wieder nachschärfen, immer wieder gucken. Ja? Und dann geht es natürlich auch darum, historischen Fällen sozusagen umzugehen. Also welche Verantwortung ergibt sich da draus? Und da war einer der ersten Punkte, auch den hat Herr Redmann schon angeschoben, nämlich die Frage der Vollerhebung, die ist in der Holzheit-Kommission benannt. Es war die Kommission, die damals zu den Zeiten der Prozesse sozusagen gearbeitet hat. Wie kann die Hochschule in so einen Aufarbeitungs- und Reflexionsprozess starten? Da gibt es verschiedene Empfehlungen. Eine Empfehlung davon ist, ein Status quo zu erheben. Ja, also in welchen Situationen befinden sich Studierende, Lehrende und Mitarbeitende an dieser Hochschule in Bezug auf Machtmissbrauch, in Bezug auf sexualisierte Grenzverletzung? Und wir haben das erweitert um das Thema Diskriminierung. Und diese Studie, die wir jetzt angeschoben haben und die wir in Kürze veröffentlichen werden, ist ein solcher Status quo. Und das ist die Grundlage für mich, um über eine behutsame, achtsame Herangehensweise an diesen ganzen Themenkomplex zu gehen. Und natürlich zählt dazu auch, jetzt nutze ich doch mal das Wort sozusagen, was du gerade genannt hast, Aufräumen, obwohl ich das ganz schwierig finde, muss ich sagen. Also die in Beschwerdefällen und Vorgängen mit einer großen Konsequenz vorzugehen, beziehungsweise sich die Lagen sehr klar anzugucken. Und da habe ich den großen Vorteil, dass ich von außen komme und in keinen persönlichen Beziehungen oder professionellen vorherigen Beziehungen sozusagen zu irgendeinem Menschen hier an dieser Hochschule stand. Und da geht es immer darum, in einem geordneten Verfahren zu gucken, was haben wir hier tatsächlich sozusagen für einen Beschwerdefall, was haben wir für einen Vorgang, und dann zu schauen, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und das tun wir dann. Also das ist ein Riesenthemenfeld sozusagen. Ja, ja, klar. Ne? So, ja. Aber,
Weiß man schon eine Tendenz, was in dieser Studie, was da rauskommt?
Also ich kann aus meiner eigenen Arbeit ableiten und auch den Gesprächen, die man auch mit den Gleichstellungsbeauftragten oder den verschiedensten Ansprechstellen, die wir hier an der Hochschule haben. Und ja, also auf detaillierte Ergebnisse kann ich da jetzt nicht eingehen, aber weil ich sie auch nicht kenne, also das geschieht sozusagen abseits der Hochschulleitung, aber wir werden auf jeden Fall darüber sprechen müssen, dass wir eine Institution sind als Kunsthochschule, die Strukturen für Machtmissbrauch begünstigt, offensichtlich. Und das hat zum einen mit diesem Thema der Spitzenförderung in diesen sehr besonderen Kontexten zu tun, in diesen 1-zu-1-Situationen. Das meint jetzt übrigens nicht nur künstlerischen Einzelunterricht, ne, sondern das meint zum Beispiel auch die Frage von Promotionsbegleitung. Ne? Also das ist ja auch eine Frage, die sich viele Universitäten stellen.
Oder Wettbewerbe oder sowas.
Wettbewerbe, genau, oder persönliche, ich nenne es mal starke Abhängigkeiten, ja, so. Und das ist etwas, da müssen wir flächendeckend und ich würde sogar sagen, als ein strukturelles Problem darüber sprechen, beziehungsweise nicht nur sprechen, sondern direkt daraus Handlungen ableiten. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Also wir müssen neu über das Thema künstlerische Lehre, über wissenschaftliche Begleitung, über wie verhalten wir uns zueinander und wie können wir ein gutes Miteinander, ein respektvolles Miteinander erzeugen. Darüber, da haben wir großen Handlungsbedarf, denke ich, ja.
Sind wir eigentlich mitten in der Gretchenfrage mit den Strukturen aufräumen, wie geht das, ne? Oder aufräumen oder sie verändern. Vielleicht können wir das mal so Punkt für Punkt richtig durchgehen. Was sind da Ideen oder Maßnahmen von eurer Seite, die ihr andenkt?
Also wir haben natürlich auf der einen Seite, muss man erstmal Sachen sichtbar machen. Das ist das Erste, wenn man das Gefühl hat, in etwas stimmt nicht, ja, dann will ich ja wissen, was stimmt eigentlich genau nicht. Und ganz wichtig ist es sozusagen, dass man immer alle Seiten hört. Also dass es immer einen sicheren Ort gibt, wo sozusagen, wo potenziell Betroffene einfach auch das erstmal äußern können. Das ist total wichtig, dass schon allein daran hapert es ja ganz oft sozusagen an einem Ort, wo der Freiraum und das Vertrauen entsteht oder besteht, das, was man erfahren hat, zu äußern. Und das ist ein Riesenschritt. Und das ist erstmal eine Grundstruktur, zu sagen, ich habe eine Anzahl von Personen bei uns in der Hochschule beispielsweise, die darauf geschult sind und dafür bereit sind, solche Gespräche zu führen. Das Zweite ist, wir brauchen ein geordnetes Verfahren. Es gibt ja auch viele Punkte sozusagen, wo erstmal ein grundlegender Austausch stattfindet und dann reicht das erstmal auch schon. Um sich erstmal seiner Situation zu vergewissern und es vielleicht auch einfach abzuladen. Es gibt ja ganz, ganz viele Grautöne, ganz viele unterschiedliche Formen in dem Augenblick, in dem ich sage, bei mir ist eine Grenze verletzt worden. Ja. Und dann brauchen wir, wenn es fundamental ist und wenn der oder die Betroffene das möchte, das ist immer die Voraussetzung, dass gut ist für sie oder ihn und das auch aus seiner Sicht so ist oder ihrer, dann brauchen wir ein geordnetes Beschwerdeverfahren. Das haben wir auch mit, und wir können da auch externe Ombudspersonen oder Menschen hinzuziehen, die dort Experten sind. Und man braucht eigentlich eine Struktur, die dann anläuft, ne? Also ein Verfahren. Und darüber hinaus finde ich ganz wichtig, dass man hier nicht nur Einzelfälle betrachtet, sondern dass wir dann lernen, dass wir dann sagen, was heißt das zum Beispiel für den Moment, wie ich einen Lehrerwechsel oder Lehrerinwechsel sozusagen vollziehe? Wie muss das genau aussehen? Kann es zum Beispiel sein, dass dann, wenn, obwohl ich den Lehrenden wechsle, der oder die dann hinterher trotzdem in meiner Prüfung sitzt? Ja, das kann ja in kleinen Fächern durchaus sein. Wie kann man da an dieses strukturelle Problem drangehen? Und das ist dann eigentlich schon die dritte Stufe, die dann ganz stark Leitungsebene ist. Also auch der Beschwerdevorgang vorher ist Leitungsebene, aber auch die dritte Stufe ist ganz stark Leitungsebene. Und dann, das sind jetzt sehr formale Momente. Dazu kommen strukturelle Veränderungen, die, sage ich mal, auch in so eine Grundatmosphäre eingreifen. Also zum Beispiel die Frage, wie kann ich über innovative Lehrformen, zum Beispiel das Tandem-Teaching oder Co-Teaching, diese Fokussierung vielleicht ein bisschen aufbrechen und vielleicht habe ich dann auch ein paar andere inhaltliche Mehrwerte. Ja, welche anderen Lehrformate gibt es dann noch? Welche Gesprächsformate oder welche Formate von wie arbeite ich zusammen gibt es zum Beispiel auch in der Verwaltung, ja, in Projektteams zu arbeiten, damit man diese Verinselung sozusagen, die Machtmissbrauch einfach ermöglicht oder begünstigt, sagen wir mal so, begünstigt ist der bessere Begriff, indem man das weiterentwickelt. Und das ist etwas, ich nenne noch ein drittes Beispiel, zum Beispiel die Form von Feedback-Kultur. Ja, sowohl in der künstlerischen oder wissenschaftlichen Lehre, also wie übermittle ich hinterher einem Studierenden das Prüfungsergebnis und die Kriterien davon oder was da rausgekommen ist, dass es konstruktiv ist, sozusagen schon natürlich in der Bewertung der Leistung, aber es muss respektvoll und auf Augenhöhe passieren. Und sowas zählt für Verwaltung auch zum Beispiel. Ja? Also wie gehe ich eigentlich mit Formen und Ergebnissen von Zusammenarbeit um? Haben wir ja auch. Wir haben vorgesetzten Mitarbeitendenverhältnisse hier an dieser Stelle. Also und da sind wir auf einem weiten Weg noch. Ja, also man hat eigentlich am Anfang das Thema Sichtbarkeit, Transparenz, dann die Frage von, was mache ich, wenn Verletzungen stattfinden? Und dann das Dritte ist, wie ändere ich komplett strukturell? Das muss ineinander greifen.
Und da begegnet ihr dann auf einer strukturellen Ebene, ich sag mal, Defiziten, die im Idealfall ja bei den Einzelpersonen, bei den Lehrenden, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Ne? Also dieses Beispiel Lehrerwechsel jetzt im Idealfall, ist das überhaupt kein Problem. Also ich habe es selber gemacht, ich habe es in meinem Umfeld viele Lehrerwechsel erlebt und da sitzt dann der alte Lehrer in der Kommission und das ist natürlich überhaupt kein Problem. Da, glaube ich, ist es an der Musikhochschule stärker vielleicht als an anderen Hochschulen, an anderen Kontexten ist ja der Professor oder die Professorin viel wichtiger durch diesen Einzelunterricht, wichtiger als die Struktur und das Ganze. Das heißt, man müsste eigentlich auch in der Stellenbesetzung vielleicht nochmal ganz anders gucken, wie man das angeht, oder?
Ja, ich würde das nicht nur auf den Einzelunterricht übrigens zurückführen, sondern die Frage ist ja, wie entwickeln sich künstlerische Persönlichkeiten? Und das passiert jetzt nicht nur im Einzelunterricht, sondern auch darüber hinaus, was passiert in den unterschiedlichen Produktionen und so weiter. Und das ist ja eine ganz, das ist und das muss auch eine ganz intensive Begleitung sein. Nur diese Begleitung muss in einem sehr geordneten und in einem sehr sortierten, sicheren Rahmen stattfinden. Und das kann sie auch. Also das ist ja im Grundsatz möglich. Und damit das im Grundsatz möglich ist, achten wir bei Berufungsverfahren darauf, wie gehen die Kandidatinnen und Kandidaten in den Probelehrveranstaltungen mit Studierenden um. Welchen Gestus haben sie? Welche Haltung haben sie? Und da geht das jetzt nicht nur um Nähe-Distanz sozusagen im physischen Sinne, sondern ist das ein partnerschaftlicher Unterricht? Also entwickelt man zusammen, das sind ja, wir haben Studierende, die sind auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Es geht ja hier nicht um Grundlagenausbildung, sondern on top. Ja? Das heißt, man kann unglaublich gut inhaltlich auch partnerschaftlich arbeiten, gemeinsam entwickeln. Und das ist eine Haltungsfrage, was du vorhin gesagt hast. Und das merkt man in Probelehrveranstaltungen. Das sieht man. Beziehungsweise wir gehen dann damit ja auch mit den Kandidatinnen und Kandidaten zum Beispiel danach auch ins Gespräch. Also gerade was diese spezifische Frage betrifft. Aber das ist übrigens nicht nur im Berufungsverfahren so. Das muss auch für eine Mittelbaustelle zutreffen oder für die Lehrbeauftragten. Das ist einfach eine Grundhaltung. Und es gibt viele Lehrende, so nehme ich das wahr, dass die da auch Fragen haben. Im positiven Sinne. Also die sagen, ja, wir müssen hier weitergehen. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Und dafür haben wir gibt es eine weit gefächerte Fortbildungsstrecke. Ja, also oder unser nächster Tag der Lehre. Wir haben seit letztem Jahr einen Tag der Lehre, an dem wir uns einen Tag Zeit nehmen, mit den Lehrenden, die das wollen, darüber auseinanderzusetzen, wie man künstlerische und wissenschaftliche Lehre verändert. Und der nächste Tag der Lehre wird zum Beispiel genau zu dem Thema Qualitätskriterien künstlerischer Lehre sein. Ja, nur als Beispiel jetzt. Und man muss ganz viele so Bälle loslaufen lassen in die Richtung. Und deshalb würde ich eher von einem, ich störe mich immer noch an den Begriff aufräumen. Ja, deshalb, wie gesagt, darum geht es nicht, sondern es geht darum, ganz viele Möglichkeiten des Hinterfragens zu stellen. Und das ist für mich nicht eine Maßnahme, sondern das müssen wir bei jeder Gelegenheit sozusagen durchdenken. Und das ist anstrengend, aber das machen wir. Ja,
oder siehst du darin auch ein künstlerisches Potenzial? Das Hinterfragen, das Zweifeln ist ja eigentlich was sehr Künstlerisches im weitesten Sinne. Ne?
Das Scheitern ja im Übrigen auch. Ne? Ja, natürlich hat das ganz viel künstlerisches Potenzial, weil eigentlich in dem Augenblick, in dem ich hinterfrage, muss ich ja meine eigene Position erstmal bewusst machen oder auch finden. Und nichts anderes ist, dass wenn man anfängt zu kuratieren zum Beispiel, ja, so sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen. Und also zum Beispiel, wenn wir über das Thema Rollen auf der Bühne nachdenken, das kann man doch wunderbar verarbeiten. Da kann man Brechungen erzeugen. Das ist, man kann sich mit Stereotypen so auseinandersetzen und das ist ja Material auch, ne? So, also das kommt tatsächlich in meinem Alltag wenig vor, so, das ist wirklich Teil der Lehre und Teil der Kunstausübung in diesem Sinne. Meine Aufgabe ist es, dafür Räume zu öffnen. Der Diversity Award ist so ein Raum, den wir jetzt machen, dass wir sagen, wir geben quasi eine Möglichkeit, sich intensiver in der Abschlussarbeit mit dem Thema Vielfalt auseinanderzusetzen. Um nur ein kleines Beispiel zu nennen. Und damit senden wir natürlich auch ein kommunikatives Signal, dass das gewünscht ist und dass es willkommen ist, ja, sich damit zu beschäftigen. In meinem Alltag spielen tatsächlich diese strukturellen Fragen, die wir vorhin hatten, eine größere Rolle.
Wenn man diese ganzen Sachen anfasst, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da auch starke Widerstände entstehen, gerade unter den Lehrenden, gerade sowas, was wir jetzt hatten, so, ich sag mal, sowas wie Zerbrechlichkeit, Fehlerfreundlichkeit, auch mal scheitern, mal was ausprobieren, mal ein Risiko eingehen, das sind ja alles jetzt nicht so die Klassiktugenden.
Also ich bin ja nicht naiv. Also natürlich gibt es unterschiedliche Positionen an einer Musikhochschule, wie an jeder Hochschule und das ist aber auch gut. Ja? Das Wichtige ist, dass sie quasi einen Raum finden. Und eigentlich geht es um eine Atmosphäre oder eine Art von Klima, in der Auseinandersetzung möglich ist. Und diese Atmosphäre versuchen wir in der Hochschulleitung dadurch zu kreieren, dass eine Offenheit da ist, dass wir alle miteinander wissen, wir müssen uns auf diesen Weg sozusagen begeben. Und meine Strategie ist vielleicht zu viel gesagt, mein Wunsch ist, dass wir sehen unbedingt, dass wir uns alle miteinander bewegen müssen, aus den unterschiedlichsten Gründen, dass diese Stimmung überhand nimmt oder quasi an so einen Kipppunkt kommt, dass diejenigen, die vielleicht Angst haben oder Orientierung suchen auf eine andere Art und Weise oder einfach verunsichert sind, mitgenommen werden. Vielleicht ist das zu idealistisch, aber so gehe ich da dran. Ich arbeite nicht jeden Tag mit dem Blick darauf, wo könnten potenzielle Widerstände sein, sondern eigentlich stärken. Also schauen, wer will mitziehen, wen gewinnt man im Sinne von, oder mit wem kann man gut ins Gespräch gehen und so weiter. Und das gibt es und das finde ich auch, du hast vorhin gefragt, wie es mir geht, das ist einfach total gut zu spüren. Aber wie gesagt, ich bin nicht naiv. Es gibt auch natürlich viele Menschen, die da vielleicht nicht mitgehen wollen, aber so eine Senatsinitiative, die sagt so, wir wollen uns positionieren, und zwar deutlich und sichtbar, gibt mir die Stärke zu sagen, dann probieren wir doch noch mehr Wege aus. Ja, so.
Es klingt mir aber immer noch ein bisschen zu einfach eigentlich, weil es ist ja doch so, dass so große Veränderungen eigentlich viele beängstigen, oder? Also wie gehst du mit diesen Widerständen, die es ja wahrscheinlich schon irgendwie gibt, wie gehst du damit um? Also du hast gesagt, irgendwie mitnehmen, viel kommunizieren, Räume öffnen und so, aber musst du auch manchmal für dich sagen, okay, da muss ich jetzt auch loslassen, die Person kann ich nicht mitnehmen, da muss ich jetzt...
Also ich erkenne schon... wo ich mich dann nicht verkämpfe, natürlich, und wo ich meine Kraft reingebe, gemeinsam mit meinem Team. Aber so leicht lasse ich da auch nicht locker. Also das ist, man hat schon Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man in der Leitungsfunktion ist und die auch die Verantwortung im Übrigen, und klare Positionen nach außen zu kommunizieren, aber auch nach innen und das auch mit entsprechenden Handlungen zu unterlegen und das spürt ein Haus, beziehungsweise das wird schon deutlich dann, also in welche Richtung sozusagen wir gemeinsam oder wie wir gemeinsam eine Richtung finden. Und die Frage ist, wie kommt man zu einer bestimmten Position? Man setzt sich auseinander und man geht vielleicht auch mit oder auch in Fällen dann einfach mit unterschiedlichen Positionen auch wieder auseinander. Dann gibt es einen Dissens, aber das finde ich nicht schlimm. Also damit kann ich umgehen. Ich sehe das sehr sportlich tatsächlich. Mhm. Und die unterschiedlichen Gremien, die wir haben, die sind dann für diese Auseinandersetzung auch da, dass dort dieser Diskurs geführt wird. Also von daher ist es, ich versuche dann, also wenn die jeweiligen Menschen das wollen, mit denen wirklich, also miteinander ins Gespräch zu gehen und dann sieht man, hat man einen gemeinsamen Weg oder eben auch nicht. Es ist auch so, dass Menschen natürlich sehen, dass dem können sie jetzt nicht mehr mitfolgen und das Haus verlassen. So, und das ist für mich immer der Worst Case, ehrlich gesagt, weil man dann eigentlich die Kommunikation aufgibt. Aber grundsätzlich muss man sich miteinander auseinandersetzen, auf jeden Fall vor Ort und direkt und hier an diesem Tisch oder woanders sozusagen, also innerhalb unserer Orte, die wir haben. Also ich nehme es nicht so wahr, als müsste ich jetzt gegen große Widerstände kämpfen. Das ist nicht meine Perspektive hier. Mhm. Ich gucke mir einfach an, wer ist wo. So einfach das klingt. So, und wie kommt man dann weiter? Weil ich weiß ja auch nicht alle Antworten auf alle Fragen. Im Gegenteil, meine Aufgabe ist, die Fragen zu stellen. Und das war vielleicht etwas, das ist aber eine Spekulation, an das ich... manche gewöhnen mussten, dass keine Lösung kommt, sondern dass das Interesse dafür da ist, das gemeinsam zu erarbeiten und erstmal eine Frage zu stellen und dann den weiteren Weg zu gehen. Und das ist, da gebe ich dir recht, gerade im klassischen Musikbetrieb nicht zwingend geübt. Ja? Also etwas gemeinsam zu entwickeln, sondern da hat man meistens einen festen Rahmen, in dem man sich bewegt. Und das ist vielleicht eine andere Haltung. Vielleicht kommt die tatsächlich aus der Musikvermittlung. Das kann sehr, sehr gut sein. Und da habe ich am Anfang, in den ersten Wochen, habe ich schon gemerkt, okay, an der einen oder anderen Stelle ticke ich vielleicht ein bisschen anders. Aber vielleicht ist das auch ganz gesund, ja? Also so. Mhm. Also da bin ich, das ist jetzt, klingt jetzt leichter, als es im Alltag vielleicht auch ist. Man muss sich das jeden Morgen wieder neu vornehmen. Aber deshalb bin ich hier. Ich begreife diese vierjährige Amtszeit als einen Sprint oder maximal einen Mittelstreckenlauf. Und jeder Tag ist eine Möglichkeit, sozusagen genau in diese einzelnen Punkte reinzugehen. Und natürlich wird man da innerlich und äußerlich älter, wenn man da so durchgeht. Aber das ist die Zeit, die haben wir nicht zu verlieren, die müssen wir nutzen. Das ist genau unsere Generation, die das jetzt machen muss.
Siehst du dich als Teil einer Bewegung des Aufbruchs, auch mit anderen Hochschulen zusammen? Ist das was in der Luft ist an deiner Perspektive?
Ich würde sagen, wir haben ein Zeitfenster für solche Entwicklungen und das ist extrem begrenzt. Und also so betrachte ich das. Da bin ich vielleicht pessimistisch. Mhm. Also deshalb bin ich vielleicht an dem Punkt auch so getrieben. Also weil ich glaube, dass das Zeitfenster sehr, 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 sehr mini ist und wir das maximal ausnutzen müssen, sozusagen, dass wir eine Dynamik erzeugen. Sonst werden ganz viele Institutionen in der Form nicht mehr, glaube ich, existieren. Und ich fände das für unser demokratisches, freies Land extrem schädlich, wenn das so kommt. Die Essenzen und der Kern unserer Institution und unserer Kunstform steht in Frage. Das haben, glaube ich, also das finde ich schon, haben alle auf dem Schirm und ringen um Lösungen. Aber in Form einer, ich sag mal, Bewegung oder ähnlich, also so, darüber denke ich so gar nicht nach.
Mhm. Ich verstehe. Ja. Und wo willst du in 2,5 Jahren stehen? Also was wäre deine Vision, deine Hoffnung? Was macht dir Hoffnung?
In 2,5 Jahren. Ja, das ich hoffe, dass wir nach der Phase des Fragenstellens, bei uns im Ruhrgebiet, oder da komme ich ja her, sagt man so, man muss es auf den Platz bringen. Ja? Und das finde ich ganz wichtig, dass wir Sachen auf den Platz bringen. Also dass wir Sachen nicht nur nachdenken und fragen, das ist die Grundvoraussetzung, sondern dass wir in die Umsetzung gehen. Dass wir Institute, also dass die Institute, die sich für diesen Weg zum Beispiel entschieden haben, sagen, jetzt weiß ich, mit welchem Profil wir am besten die nächste Professur ausschreiben können, was wir suchen und so weiter. Oder ich kann nochmal grundlegend an die Studiengänge rangehen. So. Das wünsche ich mir, dass wir einen Horizont vor dem inneren Auge haben. Ich wünsche mir eine Hochschule, in der sich Menschen möglichst sicher fühlen können, denen sich wohlfühlen, ihr Zuhause ist, an das sie, indem sie ganz viel auftanken, egal welches Alter, egal in welcher Situation, und dass sie mit diesem Reichtum, den wir hier haben, nach außen gehen können und sagen können, okay, ich kann mich den beruflichen Realitäten nicht nur stellen, sondern ich weiß oder ich habe ein Handwerkszeug an der Hand, sie gestalten zu können, aktiv. Und ich wünsche mir übrigens dann auch eine Hochschule, die weiß, wo ihr neues Zuhause sein wird. Das hat mit unserer großen Baumaßnahme zu tun. Und die eine gesicherte Zukunft hat, getragen von politischen Entscheidungsträgern, die sehen, über welche Werte wir hier sprechen. So. Und ich wünsche mir eine Hochschule mit einer lebendigen Hochschuldemokratie. Also das finde ich einfach ganz wichtig.
Das war Des Pudels Kern mit der Präsidentin der Münchner Musikhochschule, Professor Lydia Grün. Wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Und die Partner von Des Pudels Kern sind das Mozartfest Würzburg, die Staatsoper Hannover, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Ensemble Modern, das Bruckner Jahr 2024 und das Musikkollegium Winterthur. Co-Produktionspartner ist WDR3, das Kulturradio. Wir danken auch sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Alle Folgen von Des Pudels Kern könnt ihr auf Spotify, Apple Music, YouTube oder despudelskern.de hören. Und dies ist eine Doppelfolge. Wir haben auch mit dem Strafrichter und ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über Schuld und Strafe gesprochen. Hört euch das Gespräch also unbedingt noch an. Wenn ihr Gedanken oder Fragen habt zur Folge, schreibt uns gerne über Social Media oder an hallo@despudelskern.de.